ARD.
Es ist ein Millionendeal, der für Jubel und gleichzeitig für viele Proteste sorgt. Borussia Dortmund holt sich Rheinmetall als Sponsor ins Boot. Ein Unternehmen, das Panzer und Waffen herstellt. Was einige strikt ablehnen, ist für andere nach der vielbeschworenen Zeitenwende und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine durchaus vertretbar. Wie passt ein Traditionsverein zur Rüstungsindustrie? Und was sagt dieser Fall eigentlich über den Wandel in unserer Gesellschaft aus? Das alles klären wir für euch in den nächsten 10 Minuten. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff. Los geht's! Und darüber spreche ich jetzt mit Isabel Lerch, meiner Kollegin aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Hi Isabel, schön, dass du da bist.
Hallo Melanie.
Ja, über das Sponsoring auf Fußballtrikots wurde ja ehrlicherweise immer schon leidenschaftlich gestritten. Warum kocht denn das Ganze jetzt wieder hoch?
Ja, also du sagst es, ne? Wirbel um Trikotsponsoren im Fußball, aber auch in anderen Sportarten, die gab es ja irgendwie schon immer. Wir erinnern uns nur mal an den Fleischwarenhersteller Wiesenhof, der hat ja eine Zeit lang auf den Trikots von Werder Bremen geworben. Oder an die Werbung des russischen Erdgasproduzenten Gazprom auf den Trikots von Schalke 04. Der Verein hat dann ja Anfang 2022, also kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, die Sponsorenschaft beendet.
Aber dieser Fall, also Rheinmetall, hat ja indirekt auch etwas mit dem Ukraine-Krieg zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Eben indirekt, wie du sagst. Erstmal muss man sagen, es geht nicht um die Frage, ob das Rheinmetall-Logo auf den Trikots von Borussia Dortmund zu sehen sein wird, sondern es geht um Werbeflächen, um Vermarktungsrechte und um Event- und Hospitality-Angebote, also besondere Aufenthaltserlebnisse, zum Beispiel mit Rundum-Service, Catering, Getränke oder eben auch um die besten Zuschauerplätze im Stadion, VIP-Logen und so weiter und so fort.
Okay, also das heißt, die Werbung ist dann vielleicht etwas weniger sichtbar, weil sie eben nicht direkt von den Spielern auf der Brust getragen wird. Aber umstritten ist diese Präsenz des Rüstungsunternehmens Rheinmetall ja trotzdem, oder?
Auf jeden Fall. Es geht natürlich um ethische und damit verbunden auch um wirtschaftliche Fragen. Also, möchte man sich als Traditionsverein von einem Unternehmen sponsern lassen, das Waffen produziert und in Kriegs- und Krisengebiete liefert? Ein Verein hat sich dafür übrigens schon entschieden, nämlich der Eishockeyverein Düsseldorfer EG. Begründung: Rheinmetall sei ein, Zitat, traditionsreiches Unternehmen und zudem einer der wichtigsten und größten Arbeitgeber der Region, hieß es da in einem Statement. Und daher sei es eine, Zitat, Selbstverständlichkeit, dass Rheinmetall neuer Sponsor des Eishockeyvereins wird. Also da geht man schon diesen Weg.
Und was sagt jetzt Borussia Dortmund selbst dazu?
Also von Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, kommen ähnliche Töne. Erst vor wenigen Tagen hat er Rheinmetall als Sponsor verteidigt mit dem Argument, das Unternehmen leiste einen Beitrag zur Sicherheit und Verteidigung und das seien ja die Eckpfeiler unserer Demokratie. Und genau diese Argumentation, die hört man inzwischen immer häufiger, wenn es um Rüstungsunternehmen geht. Ja, und diese Töne waren früher in der öffentlichen Diskussion wohl so nicht denkbar. Also mittlerweile hat sich das wirklich geändert. Das Image hat sich gewandelt.
Die Welt ist ja aber auch ehrlicherweise eine andere seit Anfang 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat.
Auf jeden Fall, definitiv. Und vor diesem Hintergrund hat die Produktion von Waffen und Munition natürlich enorm an Bedeutung gewonnen. Und für viele ist es deshalb irgendwie logisch, dass zurzeit eben ja mit Waffen die freiheitlichen Werte des Westens verteidigt werden. So zumindest dieses Narrativ. Man könnte zusammenfassend auch sagen, die Rüstungsindustrie ist von der Schmuddelecke in die Systemrelevanz gerutscht. Also das hat sich wirklich sehr geändert.
Das war ja während der Corona-Pandemie zum Beispiel ähnlich. Wir erinnern uns, auf einmal standen da Kranken- und Intensivpflegerinnen und Pfleger im Rampenlicht. Die wurden beklatscht und es hieß, sie müssten noch besser bezahlt werden. Davor spielte ja diese Berufsgruppe in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest nur eher eine geringere Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht es jetzt aus, ne? Über die Intensivpflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus, über die spricht aktuell niemand mehr. Und auch die Frage, ob wir in Europa eine eigene Infrastruktur zur Produktion von Arzneien aufbauen sollten, auch das ist wieder in den Hintergrund gerückt. Das zeigt also eben dieses Phänomen, ne? Dass bestimmte Produkte oder auch Industrien in den Vordergrund rücken oder eben nicht. Also je nachdem, was eben es an äußeren Ereignissen auch gibt.
Ja, und gibt es zu diesem Imagewandel konkrete Zahlen?
Die gibt es. Ich habe eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox gefunden aus dem Jahr 2022, also in dem Jahr, in dem der Krieg in der Ukraine losging. Und diese Umfrage zeigt, vor Kriegsbeginn hielten sich die Befürworter und Gegner von Investitionen in Rüstungsunternehmen fast die Waage. Also 53% fanden damals private Investitionen in Rüstungsunternehmen moralisch verwerflich. 47%, also etwa die Hälfte, fand sie vertretbar. Nach dem Angriff Russlands sieht das Bild ganz anders aus. 40% der zuvor überzeugten Rüstungsgegner, also fast die Hälfte, gab an, dass sie eben ihre Meinung geändert haben. Und ein Teil von ihnen findet Rüstungsinvestments inzwischen in Ordnung. Ein anderer Teil hinterfragt zumindest seine vorherige Meinung.
Das passt ja auch zur Entwicklung der Aktien im Rüstungsbereich. Da sehen wir ja Ähnliches.
Ja, das stimmt. Also allein die Rheinmetall-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten 115% an Wert gewonnen. Das ist schon enorm. Und auch die Bereitschaft, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer für ein Rüstungsunternehmen zu arbeiten, die nimmt deutlich zu. Ich habe länger mit einer Headhunterin gesprochen, also die vermittelt insbesondere Fachkräfte in die Rüstungsindustrie, geht da eben auf Suche nach geeigneten Fachkräften. Und die hat mir gesagt, da hat sich etwas grundsätzlich verschoben. Also lange Zeit war es so, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten, die wollten nicht für die Rüstungsindustrie arbeiten. Inzwischen aber seien viele wesentlich offener für solche Jobs, sagt sie. Das habe zum einen mit dem Ukraine-Krieg und dem gesteigerten Sicherheitsbewusstsein zu tun, aber auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage.
Inwiefern?
Naja, also die Headhunterin hat das so erklärt, sie sieht da vor allem zwei Trends. Zum einen ist es so, dass die Rüstungsunternehmen stetig wachsen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass auch die EU mittlerweile bedeutend mehr für die eigene Sicherheit tut, etwa Kampfpanzer und Flugzeuge entwickelt. Also da gibt es einiges an Aufträgen. Und zum anderen schwächeln viele der bisher starken Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel die Autobranche oder der Maschinenbau. Und in diesen Bereichen, das kriegen wir alle mit in diesen Tagen, da werden Stellen abgebaut. Einst wachstumsstarke Unternehmen wie VW, die wanken. Und diese wirtschaftliche Unsicherheit, die macht Jobs in der aktuell boomenden Rüstungsindustrie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich deutlich attraktiver.
Isabel, du hattest ja gerade schon die EU angesprochen. Lass uns da vielleicht zum Schluss nochmal genauer hinschauen. Denn auch auf der Ebene der Europäischen Union genießt die Rüstungsbranche ja zunehmend ein besseres Image, oder?
Ja, das klingt so, als ob du auf diese Nachhaltigkeitstaxonomie anspielst, oder?
Ganz genau. Langes Wort, aber da steckt ja eine ganz spannende Idee dahinter.
Ja, auf jeden Fall. Also worum geht es hier? Die EU möchte gerne neue Kriterien aufstellen, und zwar Kriterien, die Aufschluss darüber geben sollen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist. Und zwar sowohl in ökologischer Hinsicht als auch in sozialer Hinsicht. Das klingt erstmal nach einer weiteren, ja, ich sag mal eher bürokratisch sperrig anmutenden Idee aus Brüssel. Tatsächlich aber werden für viele Investoren diese sogenannten ESG-Standards ein immer wichtigeres Kriterium bei der Wahl ihrer Investitionen.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. ESG, da geht es ja übersetzt um Umwelt, Soziales und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Richtig, genau. Das ist natürlich noch wichtig fürs Verständnis. Ja, und da spielt es für Unternehmen durchaus eine Rolle eben, wo sie da wie genau eingeordnet werden in dieser Taxonomie. Schaut man jetzt auf die Rüstungsindustrie, muss man sagen, die Branche taucht dort erstmal explizit nicht auf. Aber im Herbst des vergangenen Jahres stellte die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness klar, Initiativen zur nachhaltigen Finanzierung müssten im Einklang mit den Bemühungen der EU stehen, der, ich zitiere, europäischen Verteidigungsindustrie den Zugang zu Finanzmitteln und Investitionen erleichtern. Heißt also mit anderen Worten, die EU erklärt damit indirekt, dass Hersteller von Panzern und Waffen durchaus den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen können. Klar, umstrittene Waffen, wie Streumunition, aber auch biologische Waffen oder Giftgas, die sind davon ausgenommen. Aber trotzdem, das ist schon bemerkenswert. Und nebenbei auch die Lobbyarbeit der Rüstungskonzerne, soweit es ihre öffentliche Wahrnehmung angeht, die hat zugenommen. So sagen es jedenfalls Studien von Lobby Control. Und ob und ja, inwieweit diese Lobbyarbeit aber tatsächlich dann zu einer Veränderung geführt hat, das lässt sich nicht eindeutig feststellen, hat aber sicherlich auch eine Rolle mitgespielt.
Also wir können festhalten, es hat einen Imagewandel gegeben. Die Rüstungsindustrie ist so ein bisschen raus aus der Schmuddelecke gekommen. Vielen Dank, Isabel, für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
Also die Europäische Union will Rüstungsunternehmen in Zukunft als nachhaltig einstufen. Das hat Isabel ja gerade erklärt. Recherchen der Zeitung Taz zusammen mit dem Verein Lobby Control haben gezeigt, dass sich Vertreterinnen und Vertreter der Rüstungsindustrie dafür offenbar viel mit EU-Politikern getroffen haben. Nahezu keine andere Branche habe so stark lobbyiert wie Rüstungsfirmen. Außerdem stünden Forderungen aus der Branche zum Teil nahezu wortgleich in wichtigen Strategiepapieren der Europäischen Union zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft. Und auf der lokalen Ebene zeigt der Fall Borussia Dortmund und Rheinmetall, wie stark sich auch die Haltungen in unserer Gesellschaft wandeln können. Was denkt ihr? Sollte sich ein Fußballverein auf solche Deals einlassen oder braucht es klare Grenzen? Schreibt uns eure Meinung an wirtschaft@ndr.de und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne ein Abo dalassen in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Dann verpasst ihr Montag bis Freitag keine Folge mehr von uns. Und damit wünsche ich euch einen schönen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.